SWR 2 Podcast.
Es ist wieder soweit. Der Höhepunkt eurer Woche, der Höhepunkt unserer Woche. Hier ist Fakt ab. Heute mit Eneas Roch und
mit Julia Nestlen. Hallo zusammen. Das ist ja ein epischer Einstieg, Eneas.
Ich schulde den Leuten von letzter Woche noch einen dramatischen Anfang, da habe ich es ja verpatzt. So, bitteschön, jetzt können wir normal weitermachen.
Wunderbar, wir machen mit einem total schönen Thema den Anfang, und zwar mit Regenbogenforschung.
Regenbogenforschung?
Regenbogenforschung. Ich finde es richtig, richtig toll. Und bevor wir jetzt einsteigen ins Thema, einmal kurz, weißt du, was die Reihenfolge der Farben im Regenbogen ist? Kriegen wir die zusammen?
Na, selbstverständlich. Das ist ja nach Wellenlängen oder nach Frequenz sortiert. Mhm. Also, wo möchtest du denn anfangen? Oben oder unten?
Ich würde sagen, wir fangen unten an. Aber wir können auch sagen, dass alle auch zu Hause jetzt einmal kurz überlegen können und wir es am Ende des Themas auflösen. Wie wär's damit?
Okay, natürlich. Sehr gerne.
Also die Frage ist, was ist die erste Farbe vor allem und ist Violett unten oder oben? Das ist dann die tricky Frage. Auf jeden Fall einmal zur Forschung. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich die weltweite Verteilung von Regenbögen anschauen und sie sagen, in den nächsten 100 Jahren wird sich das verändern. Das ist richtig krass. Und also
noch nie drüber nachgedacht. Die Verteilung von Regenbogen. Na gut, Verteilung von Regen ist ja durchaus was so einen Meteorologen interessiert. Ja.
Mhm. Und man muss ja auch sagen, ein Regenbogen braucht ja ein bestimmtes Umfeld, damit er entstehen kann. Ne? Also was so den Einfallswinkel der Sonne angeht beispielsweise, oder was, das muss ja ein Himmel sein, an dem
nachts
nicht zu viele
Wolken. Nachts habe ich noch
keinen
gesehen. Ja.
Nachts auch nicht, genau. Aber es muss ja auch ein Himmel sein, an dem an einer Stelle zwar Regenwolken sind, um Regen zu machen, an anderer Stelle, wo die Sonne ist, dürfen aber ja keine Wolken sein. Also da muss schon vieles zusammenkommen, dass da so ein schöner Regenbogen entsteht.
Und ein Topf Gold muss an der richtigen Stelle stehen.
Und ein Topf Gold, ja. Also ich würde auch sagen, der Verband der Einhörner und Kobolde, der horcht auf bei diesem Thema. Und ich muss auch sagen, also sollte man irgendwie beeinflussen können, dass Regenbögen wo auftauchen oder nicht, bin ich stark dafür, dass in den nächsten Wochen in Katar besonders viele auftauchen während der Fußball-WM. Aber das nur am Rande. Naja.
Das wäre ein cooles Gadget so für eine Party oder so. Nicht abends zu sagen, und jetzt kommt noch ein Feuerwerk, sondern so, Freunde, ich mache euch noch einen Regenbogen. Hier, zack, bitteschön.
Ja, oder für Hochzeiten, Geburtstage. Ja, es gibt so viele Optionen.
Stimmt, Hochzeiten, viel besser als Party. Das ist ja.
Aber eigentlich ist das der Hintergrund ein bisschen traurig. Es geht nämlich um die Klimakrise und Emissionen in der Luft, weil sich eben Regenfälle und Wolkendecke ja verändern werden. Aber übersehen wir das für einen Moment und freuen uns über die Regenbogenforschung und schauen mal, was sie rausgefunden haben.
Es war eine harte Bremse von Hochzeit und einen schönen Regenbogen zu Klimakrise. Wie man ein Thema sehr schnell ruiniert, ja.
Ja, sorry. Klimakrise. Auf jeden Fall, wenn man dieses Paper liest, was jetzt da veröffentlicht wurde, da wird klar, also endlich bekommen Regenbögen auch in der Forschung die Wertschätzung, die sie verdienen. Da steht nämlich drin, Regenbögen tragen zum menschlichen Wohlbefinden bei, weil sie eine inspirierende Verbindung zur Natur ermöglichen. Und dennoch fehlt in der Forschung ein breites Verständnis dafür, wie Regenbögen räumlich verteilt sind und wie die Klimakrise diese beeinflusst. Kurzer Exkurs mit diesem Regenbögen tragen zum menschlichen Wohlbefinden bei. Das ist schon sinnvoll, das zu beobachten, weil wir wollen ja die Kulturwissenschaft nicht zu kurz kommen lassen bei Fakt ab. Ne? Also Regenbögen haben ja eine große mystische Bedeutung. Mhm. Pfad in den Himmel für viele Götter glauben, Gottes Versprechen, nie wieder die Erde zu überfluten, habe ich aus der Bibel gelesen. Wusste ich nicht, ich bin nicht so bibelfest. Und für die Universität von Hawaii ist zum Beispiel der Regenbogen auch sehr wichtig. Das ist nämlich das Maskottchen von denen, nachdem das Uni-Team ein Footballspiel nach einem Regenbogen gewonnen hat.
Ach so, blödes Maskottchen eigentlich. Stell dir mal vor, du brauchst das Maskottchen und dann regnet es nicht. Dann
so
ja, heute leider ohne Maskottchen. Ja.
Ich frage mich auch, also Maskottchen sind ja normalerweise so große Plüschtiere, in denen ein Mensch steckt. Wie ist denn der Regenbogen verkörpert? Wie sieht der aus?
Ich dachte, beim VfL Bochum ist das wirklich eine riesengroße blaue Maus.
Also da muss ich mal nachgucken, wie das denn aussieht tatsächlich, wie die das umgesetzt haben. Das fände ich richtig, richtig spannend. Genau, und also ne Regenbogen, was ich dazu auch noch gelesen habe, wenn wir kurz bei der anthropologischen Bedeutung bleiben, beim Karen-Volk, das ist eine Minderheit in Myanmar und Thailand, da ist der Regenbogen ein Dämon, der Kinder frisst.
Oh.
Ja. Also auch negative Konnotationen sind möglich. Und Aber eurozentristisch gesehen jetzt macht es schon Sinn, ne, zu sagen, Regenbogen ist was Positives und eher schützenswert, weil es hat mich direkt so an meine alten Naturschutzökonomie-Vorlesungen erinnert. Hast du schon mal was von Ökosystemdienstleistungen gehört?
Das ist schon mal ein super Wort. Nee, habe ich noch nicht. Ökosystemdienstleistung?
Ja, das ist ein Wort für Hangman. Und zwar, so runtergebrochen würde ich sagen, Ökosystemdienstleistungen sind halt so die Sachen, die die Natur uns Menschen bietet, zum Beispiel Basis für grundlegende Bedürfnisse, ne? Essen, Trinken und so weiter, aber natürlich auch ästhetische Bedürfnisse, wie sich an etwas erfreuen oder dass es ein Naturschutzgebiet ist, in dem ich mich erholen kann. Und Ökosystemdienstleistungen sind praktisch auch eine Möglichkeit, um in eine Rechnung, wenn man zum Beispiel sagt, hier wird eine neue Fabrik gebaut, ist das jetzt okay oder nicht? Also was für ein Lebensraum geht dafür verloren auf der anderen Seite und so weiter, dass man sowas dann irgendwie in eine Rechnung reinpacken kann. Deswegen gibt es auch Ökosystemdienstleistungen. Aber kurzer Exkurs, Eneas rümpft die Nase.
Ich finde das skurril.
Ich finde das auch sehr skurril. Ich weiß auch nicht, ob ich es bis heute so richtig verstanden habe. Ich habe die da so irgendwie bestanden, aber ob ich es verstanden habe, ist eine andere Frage. Genau, auf jeden Fall. Wir planen bei den Regenbögen und dass sie sich verändern. Und Klimawandel wird das Ganze eben verändern. Die Frage ist nur, wird es jetzt besser? Also gibt's, was heißt besser? Oder gibt's mehr Regenbögen? Kriegen die Kobolde mehr zu tun? Die Einhörner mehr Möglichkeiten, Spaß zu haben? Oder gibt's weniger? Und das Interessante ist, was sie festgestellt haben, in Zukunft wird's mehr extremen Regen, konzentrierten extremen Regen geben zum Beispiel. Und auch an anderen Orten. Und im Moment haben wir durchschnittlich an 112 plus minus 71 Tagen, ist ein sehr genauer Wert, gutes Wetter für Regenbögen
ein
auf der Welt.
Ein großes Konfidenzintervall, ja.
Ja, und die ein Drittel der Orte, die im Moment relativ viele Regenbögen haben, die werden sie wahrscheinlich verlieren. Dafür werden 60% der Orte auf der Welt mehr Regenbögen bekommen. Vor allem, wenn du auf einem höheren Breitengrad lebst und weiter oben, also auf einem höheren Niveau,
in einer höheren
über den
Höhe.
Meeresspiegel. In einer höheren Höhe, genau. Also es könnten bis 2100 4-5% mehr Regenbögen auf der Welt vorkommen.
Wow. Hoffentlich sind wir dann noch da, um das angucken zu können.
Ja, und hoffentlich sind wir dazu noch, dann auch noch da, um die Goldtöpfe zu suchen. Aber also hier jetzt Tipp für die Zukunft, eher in den Norden fahren und eher nach oben fahren, dann gibt es da vielleicht mal Goldtöpfe. Aber jetzt müssen wir noch zu den Regenbogenfarben kommen, oder?
Ja, ich bin gerade am Recherchieren nebenbei nach dem Maskottchen der Uni Hawaii und habe jetzt nur was gefunden, was aussieht wie eine Rasierklinge. Und ich frage mich gerade, ob das ein stilisierter Regenbogen sein soll. Dann gibt es da noch so einen Mookie-Man, der auf einem Halbmond sitzt, der Regenbogenfarben hat. Das wohl eher.
Ja.
Aber ich glaube, diese Logo-Geschichte ist nicht ganz so einfach, weil das scheint ein altes Logo zu sein. Die Bilder sehen alle aus wie aus den 70ern.
Ah, oh. Also auf jeden Fall ist die Schrift der Uni Hawaii auch so in Regenbogenfarben, oder? Naja, vielleicht hört uns jemand von der Uni zu und kann das Ganze aufklären. Aber ich glaube, es ist dieser Muscle Man auf dem Regenbogen, was gemeint ist. Ja.
Der sieht auch cool aus. Dem brennen die Füße, wahrscheinlich, weil er so schnell läuft.
Auf dem Regenbogen.
Auf dem Regenbogen. Aber den Regenbogen können wir nehmen, um darüber zu sprechen, welche Farben in welcher Reihenfolge. Jetzt habe ich ja sozusagen fast gespickt, aber als Physiker weiß ich das natürlich, dass langwelliges Licht ganz außen ist und kurzwelliges Licht ganz innen. Und langwellig ist rot oder infrarot, das wir dann natürlich nicht mehr sehen, das ist also außen. Und das Violett müsste dann ganz unten sein, richtig?
Also genau, also wenn wir jetzt von der Erde ausblicken, dann ist praktisch Violett ganz unten.
Genau. Wenn ich es jetzt falsch gesagt hätte, hätte ich es auch rausgeschnitten. Das wäre zu peinlich gewesen. Ich bin diese Woche über eine Meldung gestolpert, die klingt total kurios. Da habe ich sofort gedacht, das ist bekloppt, das funktioniert doch nie im Leben. Mit unseren Smartphones könnten wir überwachen, wie gut Brücken halten.
Cool. Hm? Wegen der ganzen Sensoren wahrscheinlich im Handy, oder?
Ganz genau, das ist die Idee. Das Smartphone hat schon Sensoren drin, ganz viele. Und wenn ich jetzt über eine Brücke fahre, mit dem Auto zum Beispiel, dann schwingt die Brücke natürlich ein kleines bisschen, das ist normal, wie jede Brücke schwingt. Und das merken die Sensoren. Und dann würden die auch merken, wenn die Brücke mal anders schwingt, als sie normalerweise schwingen soll.
Okay. Aber also ist das was unsere Handys immer aufnehmen automatisch?
Ja, genau. Also der Beschleunigungssensor innen drin, der guckt zum Beispiel, wie rum du das Gerät hältst. Wenn du zur Seite drehst, dann weiß er, jetzt muss ich das Bild drehen. Also dieser Sensor ist immer an. Der heißt übrigens Accelerometer Und man kann das auf zwei Weisen schreiben, mit zwei C. Dann sieht es sehr vornehm aus, mit zwei C. Man kann aber auch mit K und Z schreiben. Und ich finde Akzelerometer, das sieht extrem skurril aus, wie Extrem oder so.
Aber auch ist nach der neuen deutschen Rechtschreibreform wahrscheinlich, oder?
Das habe ich nicht nachgeguckt. Ich fand das nur cool, dass man Akzelerometer überall findet. Also das ist im Smartphone drin.
Ja.
Und das soll jetzt dazu herhalten, so filigranste Schwingungen zu spüren, die irgendwie weit unter mir im Boden stattfinden. Da habe ich gedacht, das ist Kategorie bekloppt.
Ja.
Oder ist es Kategorie sehr langweilige Science Fiction? Von wegen, nein, wir haben kein Laserschwert, sondern wir machen Substanzprüfung an Bauwerken.
Es ist sehr deutsch, also.
Genau, genau. Die einen bauen den Todesstern, die anderen sagen, dafür haben wir hier eine DIN-Norm für Brückenhaltbarkeit erfüllt.
Mhm.
Ja. Merkt das Smartphone das also, ist die Frage, ne? Wenn da irgendwas ist. Ist das Wackeln in meiner Hosentasche oder im Auto nicht viel stärker? Merkt das Smartphone das erst, wenn es zu spät ist, wenn die Brücke einstürzt und sagt, Siri, du fällst gerade mit 10 Metern pro Quadratsekunde, ich glaube, das ist nicht gut.
Mhm. Ja, aber also verrückt, ich kann es mir nicht vorstellen. Funktioniert das wirklich? Wirklich, wirklich?
Woher weiß das Smartphone, dieses Wackeln ist jetzt,
ja,
bitte das Bild drehen, und das andere Wackeln ist, oh je, die Brücke stürzt morgen ein. Und
ja,
es gibt eine App dazu. Und diese App sammelt dann diese Beschleunigungsdaten und meldet die in einen zentralen Datenspeicher. Und da wird das dann verglichen mit anderen Daten von anderen Apps aus der gleichen Brücke. Mhm. Und die Hoffnung, die die jetzt haben, ist, der eine wackelt ein bisschen nach links, der andere ein bisschen nach rechts. Und alles zusammengenommen, da kannst du alles ganze Rauschen rausrechnen. Und das, was alle Signale gemeinsam haben, ist das ureigene Wackeln der Brücke. Und das kannst du irgendwie da rausziehen. Die Idee klingt cool.
Auf jeden Fall. Aber
und sie haben sie sogar getestet. Und zwar nicht an irgendeiner Brücke, sondern sag mal eine bekannte Brücke.
Golden Gate Bridge.
Natürlich. Wenn du es irgendwo testen willst, dann musst du natürlich so eine Brücke nehmen. Sie haben es auf der Golden Gate Bridge bei San Francisco getestet. 3 Monate lang haben die 240 Sensoren auf die Brücke selbst geklebt,
ja,
und sind 100-mal mit der App über die Brücke gefahren und haben dann verglichen, was sagen die App-Daten, was sagen die echten Sensoren.
Mhm.
Ja. Und da kam raus, diese Wackeldaten aus dem Smartphone, die passen angeblich ziemlich gut zu den Daten der fest verbauten Sensoren. Also es scheint zu klappen.
Das ist ja verrückt. Okay, aber bei Golden Gate Bridge, da kommt doch auch noch irgendwie hier Schwingung, weil es eine Hängebrücke ist dazu, oder?
Für alle Fälle haben sie es auch mit einer ganz normalen Betonbrücke getestet.
Okay,
da
okay,
ist es wohl nicht ganz so geil, aber es passt auch, es ist ein bisschen Abweichung.
Ja.
Und jetzt, als ich das alles gelesen habe, habe ich gedacht, trotzdem natürlich, wenn ich derjenige wäre, der diese App gebaut hat, würde ich auch sagen, es klappt sehr, sehr gut.
Mhm.
Aber das ist ein Projekt vom MIT und es wird unterstützt von der Allianzversicherung, von Cisco, von Ford und vom Fraunhofer Institut. Und da bin ich versucht zu sagen, das klingt valide.
Das klingt wirklich valide. Vor allem, also MIT kann man sich schon drauf verlassen normalerweise, ja, ne?
Also die Leute, die sich um Struktur von Bauwerken Gedanken machen, können sich beruhigt zurücklehnen. Da kommt demnächst was. Kann ich das auch im Alltag benutzen? Habe ich überlegt, wofür bräuchte ich das, dass ich Wackeldaten von allen anderen auswerte? Da sind mir nur doofe Sachen eingefallen, weil im Alltag das für mich sonst, außer jetzt einstürzende Neubauten oder so, das nicht für mich wichtig wäre.
Hörst
mir ist eingefallen, nur als Vorbereitung für den Podcast.
Okay, sorry, ja.
Zum Beispiel, wie sehr torkele ich beim Gehen auf dem Weihnachtsmarkt und die anderen, dann kann ich gucken, wo wird hier am meisten getorkelt, wo ist also offenbar die Stimmung am besten, wo kriechen die meisten, also da ist schon die Stimmung ein bisschen drüber. Oder auf der Kirmes. Bei welchem Fahrgeschäft lohnt es sich unten zu warten, wo fallen die meisten Smartphones raus?
Voll, aber also wäre das nicht auch voll das coole so Crowd-Projekt, weil zum Beispiel hier bei uns im Rheingraben haben wir ja öfter mal so kleine Erdbeben, dann könnte man doch eigentlich die Sensoren dafür auch nutzen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Denke ich, genau. Dass man sagt, wir haben nicht eine zentrale Messeinrichtung, sondern wir sammeln einfach von den ganzen Bewegungsdaten, die sowieso den ganzen Tag anfallen.
Okay, also bei mir war heute hier vom Landtag in Rheinland-Pfalz großer Aufmarsch, weil irgendwie neue Soldatinnen und Soldaten vereidigt wurden. Und die sind ja schön im Gleichschritt vor meiner Wohnung langgelaufen. Wo in meinem Handy könnte ich jetzt nachsehen, ob sie diesen Gleichschritt wahrgenommen haben, die Sensoren?
Du bist auch so ein Spielkind. Ich habe erstmal eine App geladen. Ihr müsst, wenn, oder du, wenn du das willst, wenn ihr das wollt, müsstet ihr googeln nach irgendeiner App, die die Beschleunigungsdaten zum Beispiel anzeigt. Aha. Das ist meistens ein bisschen technisch, ein bisschen wissenschaftlich schwer zu bedienen, aber da gibt es welche, gratis. Die lesen einfach diese Daten aus. Und was ich mal gemacht habe, ich habe das Handy dann genommen und habe das dann aus einer größeren Höhe aufs Bett fallen lassen. Und dann siehst du an dieser Messkurve auch sofort, wie die Beschleunigungssensoren merken, huch, jetzt falle ich. Und im freien Fall sagen sie, ich fühle mich schwerelos. Und wenn sie landen, jetzt werde ich blöd gebremst. Das kann man also, man kann dem Handy lauschen, ja, was das die ganze Zeit misst.
In Bristol in Großbritannien, da waren Ellard Hunting und sein Team ganz fröhlich einfach am Wetterdaten auswerten, was so an ihrer Uni da aufgezeichnet wurde. Und auf dem Papier haben sie plötzlich etwas gesehen, was sich abzeichnet, wie wenn eine fette Gewitterwolke vorbeizieht. Ein plötzlicher Anstieg atmosphärischer Ladung in der Luft. Nur da war halt gar keine Gewitterwolke. Und dann haben sie geguckt, was da los ist. Und dann haben sie gesehen, das waren die Nachbarbienen, die gerade beim Ausschwärmen waren. Und die klingen also, wenn sie in so einem Schwarm sind, nicht irgendwie wie nur wie ein Gewitterchen, was irgendwie aufzieht, sondern sie sind offensichtlich auch für Messgeräte eins. Und ja, weil sie eine Ladung verursachen.
Und eine elektrische. Man auch
messen kann. Eine elektrische Ladung.
Bienen sehen für Messgeräte aus wie ein Gewitter, weil sie elektrisch geladen sind.
Exakt so ist es. Ist jetzt halt die Frage, sind sie deswegen auch Wetter? Müssen wir deswegen unsere Wettervorhersagen anpassen? Können sie Wetter beeinflussen?
Sind sie Wetter?
Kann ich, wenn ich Bienen im Garten habe, beeinflussen, ob es über mir regnet oder nicht? Weiß nicht. Ich habe es mir aber trotzdem mal genauer angeguckt und finde es eigentlich ganz spannend, weil besonders schön sind übrigens die Bilder, die die Uni in die Pressemitteilung gepackt hat. Sie haben nicht von einer künstlichen Intelligenz Bilder generieren lassen, wie sie haben wahrscheinlich Bienchen und Elektrizität reingeschmissen, zumindest so sieht's aus. Das sind kleine Bienchen, aus denen so Blitze rauskommen. Es ist fantasievoll, etwas gruselig, aber in dem Moment dachte ich auch irgendwie, es gab noch mal Sharknado, den Film. Ja,
ich befürchte, den gibt es auch immer noch.
Den gibt es auch immer noch und das Crossover von Wetter und Tieren, von den Gewitterbienen, ist vielleicht, also wenn ihr neues Drehbuch vielleicht, die Bienen mit der elektrischen Ladung, die so, was weiß ich, über die Lande ziehen. Aber,
da bin ich jetzt aber sehr beruhigt, dass das irgendwie offensichtlich cute geworden ist, weil oft haben universitäre Pressemitteilungen ja den Charme, dass dort noch ein drittklassiges Stockfoto herausgesucht wird.
Nee, sie haben eine künstliche Intelligenz machen lassen. Es lohnt sich. Wir verlinken solche in den Shownotes. Ein bisschen gruselig. Vielleicht schaut ihr es nicht abends an vorm Schlafengehen.
Bei der NASA werden ja oft dann Künstler bemüht. Und dann steht dann, also wenn sie irgendwas gefunden haben, dann hast du ein Foto von, oh, sieht das cool aus. Und dann steht da unten so in 1,5 Punkt Schriftgröße Artist's Impression. Und ich sage, aha, okay, das hat also nur jemand gemalt.
Das ist also gar nicht der Satellit. Nee. Nee, aber das sind jetzt eben der Eindruck von einer
AI. Von echten elektrischen Bienen.
Von echten elektrischen Bienen, genau. Aber, also Bienchen können eine Ladung haben oder annehmen. Und das passiert so ein bisschen wie bei uns jetzt im Winter, wenn wir irgendwie rumlaufen mit einem Schal, der an der Jacke irgendwie so sich reibt. Dann, und ich gebe dir dann die Hand, dann sagst du, aua. Also, ne, da entsteht ja eine Ladung, es kann sich aufladen. Und das passiert bei den Bienchen, indem sie einfach nur durch die Luft fliegen beispielsweise. Und an ihren kleinen Flügelchen reibt sich dann die Luft und dann können sie geladen werden. Und das kann denen auch helfen beispielsweise, um Pollen an sich zu halten. Oder sie können auch durch Ladung erkennen, ob zum Beispiel eine Blume schon viel besucht wurde von anderen Bienchen, also ob die schon aufgefressen wurde. Finde ich voll interessant, dass sie das alles wahrnehmen können. Und wenn sie sich eben zusammenschließen in einer Bienenwolke, dann kann diese Wolke eine Ladung haben von 100 bis 1000 Volt pro Meter.
Wow.
Das ist im Vergleich zu anderen atmosphärischen Ereignissen, also zu so einer Gewitterwolke, vergleichbar. Es kann sogar eine deutlich dichtere Ladung annehmen als eine Gewitterwolke, was ich auch super interessant finde. Und wenn man das mal so guckt, was das bedeutet, also man bräuchte aber halt 50 Milliarden Bienchen, um eine LED zum Leuchten zu bringen in einem Schwarm. Das, also wenn man es dann so ins Verhältnis setzt, ist es dann doch nicht so viel.
Ja, das ist ja immer gut. Spannung ist nicht das gleiche wie Stromstärke.
Und, genau. Ja. Habe ich also dann auch gemerkt.
Die Spannung ist ordentlich, da kann es ordentlich knallen, aber ja.
Man kann jetzt, die Bienen, ich sag mal, Bienenschwärme sind jetzt nicht die Zukunft unserer Elektrizitätsversorgung. wenn ihr euch da jetzt gerade Hoffnung gemacht habt. Aber wenn man mal so guckt, also es gibt ja sehr große künstliche Ansammlungen von Bienen, beispielsweise beim Bienen, wenn in Kalifornien die ganzen Mandelbäume bestäubt werden, da karren ja immer hunderte von Imkern ihre ganzen Bienenvölker hin jedes Frühjahr, um diese Millionen von Mandelbäumen zu bestäuben. Und das sind dann so wohl durchaus 1,5 Millionen Bienenstöcke mit je 50.000 Bienen, also da kann man dann schon langsam eine LED vielleicht damit irgendwie betreiben.
Wir haben wieder Post von euch bekommen. Das ist total cool, da freuen wir uns immer. Dieses Mal geht es um eine Alltagsbeobachtung. Was ist da los? Julia, du hast es gelesen.
Genau, und zwar, ihr habt uns geschrieben, ich gucke gleich den Namen nochmal an, die Beobachtung, dass verschiedene Menschen Autotüren und Haustüren verschieden laut zuknallen. Und also ich habe mal so oberflächlich schon mal angefangen zu suchen und das ist auf jeden Fall ein Phänomen, was mehrere Leute beobachten. Ich suche jetzt noch die wissenschaftliche Fundierung und vielleicht können wir dann nächste Woche mal drüber sprechen. Aber ich finde es richtig cool, wenn ihr uns so Sachen schickt, wo ihr sagt, ey Leute, das passt zu euch, da müsst ihr mal drüber sprechen. Könnt ihr total schick gerne schicken an entweder faktab@swr2.de oder ihr könnt uns auch total gerne per WhatsApp schreiben. 01744321508 ist da dann die Nummer. Und er heißt Alexander übrigens, der uns geschrieben hat.
Und ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr was besser wisst. Das soll ja mal vorkommen.
Häufig.
Uns hat eine Story erreicht bei Insta von Arschraff748638. Ich glaube, das ist nicht der echte Name, aber die Story war cool. Da war nämlich nur das Faktab-Logo drin und dazu der Riesentext: Der Wissenschaftler kommt nicht aus Stuttgart, sondern aus Waiblingen. Und es ging um die letzte Folge, wo wir die Benennung eines Krebses nach Sarah Wagenknecht diskutiert haben. Ja. Und das tut uns leid, sorry dafür. Wir wollen natürlich richtig Credits geben hier. Wir fühlen das sehr, wenn ihr traurig seid, dass ihr im Schatten von Stuttgart verschwindet. Waiblingen ist in der Nähe. Ich habe eben noch schnell mit Sina telefoniert und sie sagt, sorry an alle 55.000 Menschen aus Waiblingen.
Ja, auf jeden Fall. Genau, also Instagram ist natürlich auch noch ein Kommunikationsweg, ne? Also hier Enea, Sina und mich, ihr findet uns auch auf Insta. Auch da dürft ihr uns gerne schreiben.
Cannabis soll bei uns in Deutschland ja bald nicht mehr als Betäubungsmittel gelten. Gibt ein Eckpunktepapier vom Bundesgesundheitsministerium. Bundesgesundheitsministerium, jetzt kann ich es auch richtig aussprechen. Es ist ja auch in vielen US-Staaten ein legales Rauschmittel. Und da haben sich Forscher von der University of Washington gedacht, man müsste doch mal untersuchen, wie dieses Zeug wirkt, wenn man das fast überall legal konsumieren kann.
Da kommen Sie jetzt drauf? Okay, ist ja so ein ganz neues Mittelchen.
Genau. Vielleicht muss ich etwas revidieren, fast überall, Pi mal Daumen, die Hälfte der Bundesstaaten. Kleines Quiz, die University of Washington, wo liegt die eigentlich? Ich musste nachgucken.
Nicht in Washington.
Ganz heiße Spur. Sollen wir auch am Ende klären, bevor ich es verrate. Nicht tippen jetzt.
Okay, ich höre auf zu.
Also die haben untersucht, macht Kiffen vielleicht kreativ und haben dazu zwei Experimente durchgeführt. Gruppe 1 oder Experiment 1 war ungefähr 190 TeilnehmerInnen, gelegentliche Cannabiskonsumenten. Alles gut bei dir, Julia?
Sorry, ich muss meinen Akku anschließen.
Ist gerade unter den Schreibtisch gekrochen und war weg. Ja, mach mal deinen Strom an.
Okay, sorry.
Alles gut, ne, ich rede einfach weiter. Also die 190 Teilnehmer, die berichten zum einen, wie fühlen sie sich und danach haben sie eine Aufgabe bekommen. Und zwar sollten sie so viele kreative Anwendungen wie möglich finden für einen Ziegelstein. Und per Zufall wurden sie auf eine von zwei Gruppen sortiert. Entweder kurz nach dem Rauchen von Cannabis diese Ziegelsteinaufgabe machen oder nach 12 Stunden Abstinenz.
Was sollten sie mit dem Ziegelstein machen?
Ideen finden, was könnte man damit machen, Kreatives.
Okay.
Hier ist ein Stein, was kann man damit Cooles machen? Und danach sollten sie am Ende sich noch selbst einschätzen, wie kreativ finden sie eigentlich ihren Output.
Okay.
Und dann kommt ein unabhängiges Bewertungsteam und hat die Kreativität bewertet. Zwei ForscherInnen und nochmal weitere 400 Zufallspersonen haben geguckt, ist das nützlich, ist das außergewöhnlich, haben also bewertet, wie kreativ ist das.
Ich verstehe. Okay, finde ich cool irgendwie.
Was erwartest du, was rausgekommen ist?
Also die Leute sagen bestimmt von sich selbst, dass sie unglaublich kreativ sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das unabhängige Bewertungsteam möglicherweise anderer Meinung ist.
Ergebnis Nummer 1, das geht unter der ganzen Kreativität ein bisschen unter. Sie haben ja noch gesagt, wie sie sich fühlen. Bekiffte Teilnehmer berichten von erhöhter Heiterkeit.
Ach nein.
Aber tatsächlich, die unabhängigen BewerterInnen fanden die Ideen der Personen, die Cannabis genommen hatten, genauso kreativ wie die von denen, die einen Tag Pause gemacht haben.
Oh, okay. Das überrascht mich, ehrlich gesagt.
Also offensichtlich, in diesem Experiment kam raus, das macht nicht kreativer. Und jetzt gibt es noch ein zweites Experiment hinten drauf. Da solltest du dir vorstellen, ich arbeite für eine Consulting-Firma und ich soll jetzt kreative Ideen entwickeln, wie irgendeine Band ihre Einnahmen steigern könnte. Mhm. Und dann bewerte ich, wie kreativ ich war und ich bewerte auch, wie kreativ ich die Ideen von den anderen finde. Und hier ist das Gleiche. Erhöhte Heiterkeit bei den Teilnehmern. Keinerlei Auswirkungen auf Kreativität feststellbar, aber die Kreativität wurde bei den Leuten, die gekifft hatten, höher eingeschätzt. Sowohl die eigene als auch die der anderen. Also, was kommt raus? Kiffen macht nicht kreativ.
Aber heiter.
Aber heiter, ja. Wobei, das stimmt ja auch nicht, was da jetzt gar nicht also drin stand. Da, viele fühlen sich ja auch dann irgendwie bedröhnt oder kriegen einen Horrortrip oder was auch immer. Darüber stand jetzt gar nichts drin, sondern nur erhöhte Heiterkeit. Woher kommt denn das dann, dass man glaubt, das müsste ich mal untersuchen? Wie kommen die auf die Idee, Kiffen macht kreativ?
Ist das eine grundsätzliche Annahme, die man hat? Also ich kannte das jetzt noch nicht so. Ich kenne vor allem, dass Menschen dann halt sich selbst mehr feiern oder halt eher in die Richtung gehen. Kreativität würde ich jetzt eher mit anderen Drogen verbinden.
Die Schlussfolgerung, die die hier ziehen, ist, sie glauben, Kiffen macht kreativ. Dieses Vorurteil kommt daher, dass Bekiffte das ebenso finden und dann vielleicht auch, weil sie gute Laune haben, das laut rumposaunen. Also wenn du sagst, boah, ich war so kreativ, da sagst du ja selten, das wurde von einer unabhängigen Jury bestätigt. Ne? Also wenn ich feiern gehe und sage, boah, das war der geilste Abend ever, da habe ich auch selten objektive Belege dafür, dass es wirklich objektiv der geilste Abend ever war. Es könnte auch sein, es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, das ist bei diesen Studien immer schwierig, dass kreative Typen generell einfach öfter Cannabis nehmen und sagen, wow, ich habe einen kreativen Output und ich nehme Cannabis und das hat nichts miteinander zu tun. Mhm. Oder es könnte sogar sein, dass das wirklich die Kreativität steigert, aber eben nicht in Bezug auf Ziegelsteine, sondern das Malen oder Komponieren irgendwie besser funktioniert.
Ja, also weniger so ein Anwendungsproblem, ne, sondern mehr so, man hat schon was, was klassischerweise mit Kreativität in Verbindung steht, wie Musik oder Farben, und macht daraus was. Ja, vielleicht war die Aufgabenstellung auch einfach unpassend. Also Leute, bleibt sauber, nehmt keine Drogen und erfreut euch an den Regenbögen, solange ihr sie noch habt.
Nehmt keine Ziegelsteine.
Ja, nehmt keine Ziegelsteine und erfreut euch an den Regenbögen, bevor ihr nach Schweden und Finnland in die Berge fahren müsst, um sie überhaupt noch zu sehen. Je nachdem, was wir hier mit der Erde so anrichten, sagt man genau. Und ansonsten, wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Also ihr hört uns und wir freuen uns auch, wenn wir in der Zwischenzeit von euch hören. Sagen wir es so.
Auf jeden Fall, hast du gut gesagt. Ich schließe mich an, das, was Julia sagt.
Macht's gut, habt einen schönen Freitag, Samstag, Sonntag, wann auch immer ihr uns hört.
Das, was Julia sagt. Tschüss. Oh nee, stopp, warte. Wir haben vergessen aufzulösen, wo die University of Washington liegt. Das mache ich noch ganz schnell. Also, die University of Washington liegt selbstverständlich in Washington, aber nicht in der Stadt, sondern sehr weit weg von allen Möglichkeiten, von einem Mob gestürmt zu werden, im Bundesstaat Washington. Und der liegt im Nordwesten, also links oben. Es ist ganz oben die linke oberste Ecke der USA. Das wusste ich nicht, musste ich nachgucken. Und das, obwohl ich vor ungefähr 100 Jahren sogar schlaflos in Seattle geguckt habe. So, das wollten wir noch schnell loswerden. Jetzt aber tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.